Ich begrüße Sie an diesem Sonntagmorgen ganz herzlich. Mein Name ist Gunter Kiene, bin Mitarbeiter bei Christliche Fachkräfte International. Nur damit Sie wissen, falls Sie mich nicht kennen, dass ich nicht der Herr Schäffbuch bin. Ich freue mich, dass Sie den gestrig abenden Schmerz, der unserem Volk zugeführt wurde, überwunden haben und dass Sie scheinbar sehr gut geruht haben danach. Und das Ganze, falls Sie nicht gestört wurden von der anderen Gruppe, die Stuttgart unsicher gemacht hat bis spät in den Morgen. Ich freue mich, dass Sie fröhlich gekommen sind und darf Ihnen, nachdem Sie sich so gut ausgeruht haben, ein anderes Wort zurufen. Das heißt, wachet, wachet nach dem guten Schlaf, wachet. Denn wir wissen nicht, welchen Tag euer Herr kommen wird. Unter diesem Segenswort wollen wir diesen Gottesdienst beginnen und miteinander das Lied Nummer 165 singen, Verse 1 bis 3 von Gott ist gegenwärtig und den letzten Vers 1 bis 3 und den letzten Vers von 165, Gott ist gegenwärtig. Wir wollen miteinander beten. Herr, darin wollen wir still werden, dass du gesagt hast, wo zwei oder drei versammelt sind, bist du gegenwärtig. Gott in unsere Mitte. Lasset uns anbeten, und du weißt, Herr, wie schwer uns das fällt. Wir mögen es noch gut hinkriegen, von dir zu reden. Wir sind auch gut in der Lage, unsere Bitten dir vorzubringen, aber dich anzubeten, zu erkennen, dass du unter uns bist. Wie Johannes es sagt, er ist mitten unter euch getreten, den ihr nicht kennt. Möge uns das nicht nachgesagt werden, dass wir dich nicht kennen, dass wir dich nicht empfangen, dass wir dir nicht Ehre bringen wollen. Und du weißt, wie wenig wir das können, du weißt, wie unwürdig wir sind. Und da danken wir dir, Herr, dass du gekommen bist, uns angenehm zu machen in dem Geliebten, dass du uns gereinigt hast, dass du uns das Recht gegeben hast, vor den Thron zu treten, ohne Angst zu haben. Und da dürfen wir uns gegenseitig stärken, uns Mut machen. Und wir preisen dich, Herr, dass wir mit vielen, vielen Menschen weltweit jetzt vor dir stehen. Danke, dass der Dank um den Globus herumzieht, wie ein Tag der anderen übernimmt. Wir danken dir, Herr, dass wir verbunden sind mit Menschen, die das Evangelium heute verkündigen. Wir danken dir, dass wir mit denen verbunden sind, die jetzt irgendwo still sind und nicht zu uns kommen können und die vielleicht gar nicht mal die Kraft haben, groß etwas zu tun, aber in ihrem Herzen still sind und dich anbeten, weil sie dich wahrnehmen. Gott, du bist gegenwärtig. Wir wollen dich anbeten und alles andere in der Stille jetzt zu dir bringen. Danke, Herr, dass du unser Gebet erhörst. Und unsere Bitte ist, komm in unsere Mitte, o Herr. Amen. Amen. Bitte setzen, wir bitten den Chor. Die Lesung ist genommen aus dem Römerbrief, Kapitel 12, und ich beginne von Vers 3. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedermann unter euch, dass niemand höher von sich halte, als sich's gebührt zu halten, sondern dass er von sich mäßig halte. Ein jeglicher, wie Gott ausgeteilt hat, das Maß des Glaubens. Denn gleicherweise, wie wir an einem Leibe viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder einerlei Geschäft haben, so sind wir viele ein Leib in Christus. Aber untereinander ist einer des anderen Glied und haben mancherlei Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Hat jemand Weisung, so sei sie dem Glauben gemäß. Hat jemand ein Amt, so warte er des Amtes. Lehrt jemand, so warte er der Lehre. Ermahnt jemand, so warte er des Ermahnens. Gibt jemand, so gebe er mit lauterem Sinn. Regiert jemand, so sei er sorgfältig. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue er es mit Lust. Und der Herr möchte die Lesung an uns segnen. Nochmal den Chor. Herzlichen Dank. Seine Gnade reicht, soweit der Himmel ist. Das hat der Chor uns zugesungen und wir wollen antworten als Gemeinde mit dem Lied 406, die ersten vier Verse. Bei dir, Jesus, will ich bleiben. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft, die durch den Heiligen Geist uns ermöglicht wird, sei mit uns allen. Ihr Lieben, ich lese aus dem Matthäusevangelium einige Verse und werde dann immer etwas weiterlesen, und zwar aus dem Matthäus 24 vom Kommen Christi. Dieses Thema ist für uns oft nicht so ein gebräuchliches Thema. Wir haben eigentlich dieses in der Bibel sehr unterstrichene Thema und die Wichtigkeit dieser Wahrheit oft unterschlagen und es oft anderen Gruppen und Sektierern überlassen, diese Texte in besonderer Weise auf sich und ihre Lehre zu beziehen. Aber es nimmt einen großen Teil der Lehre Jesu ein, und das, was wir von Gott wissen müssen, das hat uns Christus ganz besonders auch im Hinblick auf sein Kommen geschildert. Wenn Sie den Text folgen wollen, das steht auf Seite 36 in Ihrem Neuen Testament in der Bibel. Ich lese Matthäus 25, Vers 14. Ich greife dann nochmal zurück auf Kapitel 24. Gleich wie ein Mensch, der über Land zog und rief seine Knechte und vertraute ihnen seine Habe an. Einem gab er 5 Zentner Silber, dem anderen 2, dem dritten einem jeglichen nach seiner Tüchtigkeit, und zog hinweg. Alsbald ging der hin, der die 5 Zentner empfangen hatte, und handelte mit denselben und gewann andere 5. Desgleichen, der die 2 Zentner empfangen hatte, gewann 2. Der aber, der nur einen empfangen hatte, ging hin, machte eine Grube in die Erde und verbarg seines Herrn Geld. Und über eine lange Zeit kam der Herr dieser Knechte und hielt Rechenschaft mit ihnen. Unser Begrüßungsvers war ja: Wachet, denn ihr wisset nicht, welchen Tag euer Herr kommen wird. Das ist eigentlich aus einer Predigt, die wir nachlesen können im Kapitel 24. Und in dem Zusammenhang stehen eigentlich zur Erklärung dieser wichtigen Lektion 2 Gleichnisse. Einmal das Gleichnis, von dem ich gerade gelesen habe, aber vor das Gleichnis von den törichten Jungfrauen. Und in beiden geht es darum, dass wir mit dem Kommen Jesu rechnen sollen. Und dass es eigentlich nur die Toren sind, die sprechen in ihrem Herzen: Wann soll das schon geschehen? Es hat sich so lange hingezogen, das wird gar nicht stattfinden. Das ist sicher ein Thema der Bibel und ganz anders zu verstehen, als dass Jesus wirklich wiederkommt, wie wir es auch in unserem Glaubensbekenntnis immer wieder zitieren. Rechnen wir mit diesem Kommen? In dieser Unterweisung sagt der Jesus Christus ganz Wichtiges über die Zeit seines Kommens, über die heutige Zeit. Er sagt zum Beispiel im Kapitel 24, Vers 12, dass auch die Gemeinde neben der Welt ein Zeugnis setzt dafür, dass die Zeit reif ist und dass das Kommen des Herrn naht. Dort sind viele Dinge aufgeführt in einer schrecklichen Weise, wie sie eintreten und heute am besten in jeder Zeitung nachzulesen sind. Es hat noch nie so etwas Übereinstimmendes, Aktuelles gegeben, wie das, was dort in dem Kapitel steht mit den Nachrichten des Tages. Aber unter anderem steht da auch dieser Vers 12, da steht, weil die Gesetzlosigkeit überhand wird nehmen, wird auch die Liebe in vielen erkalten. Das stimmt, das finden wir vor. Aber auch diesen Text kann man übersetzen, weil die Liebe wird überhand nehmen, beziehungsweise zunehmen, weil der Unglaube zunimmt. Und eigentlich kann man ja da nur von rechnen, dass Liebe zu Gott nur bei denen ist, die auch den Wunsch haben, ihn zu lieben und die ihn kennen. Das heißt, dass sogar die Gemeinde einen Beitrag dazu geben kann, dass diese Stelle sich erfüllt. Die Liebe wird erkalten, weil Unglaube zunimmt. Und Unglaube nimmt dazu,
wo das Wort Gottes und die Predigt des Wortes Gottes zurückgedrängt wird, außer Acht genommen wird, wo wir uns mehr nach den Gefühlen und Empfindungen richten, als nach dem, was geschrieben steht. So kommt der Glaube aus der Predigt, die Predigt aus dem Wort Gottes. Wenn das Wort nicht gepredigt wird, wenn wir nicht aus diesem Wort leben, dann nimmt der Unglaube zu und die Liebe zu Christus nimmt ab. Das neben vielen anderen Zeichen wird zusammengefasst, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und darum ist es gut, dass die Christengemeinde darauf achtet, dass das Wort Gottes Mittelpunkt bleibt, nicht nur in der Predigt, sondern in unserem Leben. Und in diesem Wort sind uns die Hinweise gegeben, die nötig sind, um richtig zu leben. Und so schließt diese wichtige Predigt von dem Herrn Jesus darum: Wachet, denn ihr wisset nicht, welchen Tag euer Herr kommen wird. Dieses Wachsein, darum geht es. Und wir müssen uns die Frage stellen, wie bleiben wir wach? Und in dem einen Gleichnis, das Sie nachlesen könnten, im ersten Kapitel, also in dem Anfang des Kapitels 25 von den törichten Jungfrauen, geht es um die Begegnung mit dem Herrn, mit dem Bräutigam. Und in dem zweiten Gleichnis geht es darum, dass der, auf den wir warten, eigentlich Rechenschaft fordert über unser Leben. In dem ersten geht es darum, dass wir innerlich eingestellt sein müssen, wirklich damit rechnen, dass er kommt. Und es ist sicher die Freude auf unseren Herrn Jesus Christus, die uns dazu treibt, aufzusehen. Das taten schon damals die Jünger, als der Jesus Christus vor ihnen gen Himmel fuhr. Und dann kamen Engel und sagten: Nein, Moment mal, der, den ihr jetzt aufhören seht, er wird wiederkommen. Aber inzwischen gibt es etwas zu tun. Inzwischen gibt es eine Aufgabe für euch zu erledigen. Und das ist eigentlich, worüber wir sprechen. Am besten wacht man, indem man etwas tut. Wenn man müßig herumsitzt, dann schläft man ein. Und das kennen Sie, am besten irgendwelche praktische Arbeit, dann können Sie nicht einschlafen. Und so ist es genauso, dass hier die Rede ist, und es kann nur die Rede sein vom Herrn Jesus Christus selber, gleich wie ein Mensch, und das ist der verdeckte Begriff für ihn selber, der über Land zog, rief seine Knechte, vertraute ihnen seine Habe an. Wissen Sie das? Als der Jesus Christus seinen Jüngern und alle, die Jünger werden, ihnen den Auftrag gegeben hat, in alle Welt zu gehen, einen Auftrag, das Werk voranzutreiben, das er begonnen hat. Am Kreuz von Golgatha hat er das Werk vollendet. Aber das ist das Werk der Erlösung. Aber das Werk der Mission, das Werk, diese gute Nachricht den Menschen zu bringen, die noch nichts von ihm wissen, dieses Werk ist noch nicht vollendet. Und über eine lange Zeit kam der Herr zurück und hielt Rechenschaft. Er beschreibt also in diesen zwei Gleichnissen, wie wir wachen sollen. Wachen im Sinne von hellwach sein und mit seinem Kommen rechnen, das ist die Geschichte der klugen Jungfrauen. Und ein weiteres Wachen ist über die uns anvertrauten Gaben. Er gab ihnen alle seine Habe. Er vertraute alles, was er besaß, was er gebraucht, als er auf Erden war, um seinen Dienst zu tun und den Willen Gottes zu tun, diese Befähigung, die übergab er uns. Wenn hier von den Zentnern die Rede ist, wenn von den Talenten die Rede ist, wenn in der Bibel von Gaben die Rede ist, dann sind das Befähigungen, richtig im Einsatz zu sein und dabei wach zu bleiben. Das heißt, diese Gaben im Sinne seines Willens einzusetzen. Wir betrachten hier und heute eine Erklärung, die Jesus Christus eigentlich über das Himmelreich gibt. Und wir sollten diese Erklärung verstehen, denn wir beten im Vater unser: Dein Wille geschehe, dein Reich komme. Hier sind die Beschreibungen über das Reich Gottes, über das Himmelreich. Und er sagt es: Gleich wie ein Mensch, der über Land zog, rief er seine Knechte und vertraute ihnen seine Habe an. Es ist wirklich nicht schwer zu erkennen, dass dieser Mann kein anderer als Jesus ist. Und er hat seinen Jüngern einen großen Wert anvertraut. Er, der Kommende und einst Wiederkehrende. Im Johannesevangelium Kapitel 17 können wir das Gebet nachbeten, das hohe priesterliche Gebet, in dem er sich beim Vater bedankt über die, die der Vater ihm gegeben hat. Und er sagt, ihnen habe ich alle Gaben anvertraut. Und er sprach hauptsächlich von dem Wort. Dein Wort habe ich ihnen gegeben. Und das Besondere an ihnen ist, sie haben dieses Wort genommen, behalten und sie haben es bekommen, um es einzusetzen. Darum geht in alle Welt und lehret, sie halten alles, was ich euch befohlen habe. In diesen zwei Gleichnissen sagt der Herr seinen Jünger, seid wach und seid wirtschaftlich. Unser Blick ruht nur schwach auf die beiden Knechte, die sich tüchtig eingesetzt haben und des Herrn gut verdoppelt haben. Da ist kein großes Aufhebens drüber gemacht. Der Jesus Christus ist letztlich interessiert daran, ihnen zum Schluss den Lohn zu geben. Und dieser Lohn liegt in einem Lob. Ei, du frommer und getreuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen. Ja, ihr Lohn ist sein Lob. Und sein Urteil darüber, ich will dich über viel setzen, was auch immer das ist. Aber es bedeutet, dass auch dort im Himmel etwas zu tun sein wird und dass es auch dort in irgendeiner Form berücksichtigt ist, ob wir hier auch über geringem treu gewesen sind oder ob wir so hineingelebt haben. Und es kann auch nicht anders sein. Wenn Menschen in der Nachfolge Jesu Opfer bringen, kann es nicht gleich sein mit dem, der einfach gar nichts damit macht. Oh, wir bekommen alle das ewige Leben, wenn wir an ihn glauben und die Gnade seiner Vergebung annehmen. Aber es kann nicht gleichgültig sein, wie wir hier mit den uns gegebenen Gaben umgehen. Da trat herzu, Vers 20, der die 5 Zentner empfangen hatte und legte andere 5 Zentner herzu und sprach, Herr, du hast mir 5 Zentner anvertraut. Siehe da, ich habe damit 5 andere gewonnen. Und der Herr sprach zu ihm, ei, du frommer und getreuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Gehe ein zu deines Herrn Freude. Und desgleichen geschah auch mit dem, der 2 Zentner bekommen hatte. Ihr Lieben, auch uns, für uns kommt die Zeit, da wir vor dem Thron Gottes stehen werden. Was werden wir ihm zu Füßen legen? Er möchte uns Kronen geben, nicht damit wir im Himmel damit herumlaufen, sondern sie ihm zu Füßen legen können. Welche Freude sollte hier schon über diese Erwartung sein und welche Freude über das hernach, wie wir ihn froh stimmen, wenn wir ihm diese Kronen geben. Das heißt, zu seiner Freude eingehen. Wir werden seine Freude sehen, dass er das, was er uns anvertraut hat, auch entsprechend eingesetzt haben. Wie traurig muss es sein, wenn wir mit leeren Händen vor ihm stehen. Und wir brauchen nicht mit leeren Händen vor ihm zu stehen, denn wir alle haben Gaben bekommen. Und das fällt uns auf, wenn wir die nächsten Verse lesen. Da trat auch herzu, Vers 24, der 1 Zentner empfangen hat und sprach, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du schneidest, wo du nicht gesät hast und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in die Erde. Siehe, da hast du das Deine. Ihr Lieben, in diesem Gleichnis, um auch die Realität und die Ernsthaftigkeit dieser Lehre deutlich zu machen, fällt eigentlich das Rampenlicht. Der Scheinwerfer leuchtet dieses Geschehen aus, dieses Einen. Er fällt aber auch gleichzeitig auf uns. Denn meistens, wenn wir diese Geschichte lesen, identifizieren wir uns so nicht mit denen, die so gut gehandelt haben, klopfen uns auf die Schulter und sagen, das haben wir doch auch gut gemacht. Sondern uns ist doch ein bisschen bange. Sind wir dieser eine, der das Gute vergraben hat? Die Frage ist doch an uns, wie viel Zentner und Gaben besitzen wir? Was hat der Herr Ihnen gegeben? Was hat er mir gegeben? Was machen wir damit? Gott hat Ihnen das Leben gegeben. Was machen Sie damit?
Gott hat ihnen seine Vergebung gegeben. Was machen sie damit? Gott hat ihnen sein Wort gegeben, das Evangelium, die gute Nachricht. Was hat ihnen dieses Gut gebracht? Haben sie es vergraben, tief in ihrem Herzen, eine verborgene Gabe, die sie besitzen? Und dann denken sie an die Talente, so hat das Luther ja übersetzt, ein Talent, eine Gabe, eine Befähigung. Begabung, die ihnen Gott gegeben hat. Vielleicht haben sie die Gabe zu lehren oder Menschen zu führen. Vielleicht haben sie die wunderbare Gabe zu dienen. Die begnadigte Befähigung vielleicht zu reden, zu helfen, zu beten, das sind Gaben. Was machen wir damit? Wo setzen wir sie ein? Für uns? Ihr Lieben, so wie die natürlichen Gaben uns helfen, hier unserer Anforderung gerecht zu werden, die natürlichen Gaben, die Befähigung, die wir haben, die meisten arbeiten in diesem Rahmen dieser Befähigung, können darum ihre Jobs, ihre Aufgaben gut und richtig machen. Es macht ihnen Spaß, darin zu arbeiten. Das sind die natürlichen Gaben. Und die geistlichen Gaben? Damit dürfen wir am Reich Gottes bauen. Die dürfen wir fürs Himmelreich einsetzen. Warum tun wir uns so schwer, diese Geschenke Gottes auch für Gott einzusetzen? Und hier spricht etwas davon, vielleicht nicht so drastisch, vielleicht etwas abgemildert. Aber dieses Wort dieses Mannes, der sagt, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist und schneidest, wo du nicht gesät hast und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Hören Sie sich mal diese Sprache an. Nicht zu fassen, was da ein Knecht seinem Herrn vorwirft. Frage ist, denken wir das über unseren Gott, über unseren Herrn? Sehen wir unseren Glauben wie eine Reihe von Regularien in unserem Leben? Gebote, Verbote. Seinen Auftrag als unnütze und unerträgliche Last? Entschuldigen wir uns im Geheimen vielleicht sogar damit, ja, ich habe ja nur einen Zentner bekommen, sollen doch die was schaffen, die 2, 5 und 10 haben. Und dann kommt die Erklärung zu diesem Vorwurf. Vers 25. Herr, ich fürchtete mich. Ging hin und verbarg deinen Zentner in die Erde. Hier hast du das Deine. Die Frage ist, wovor hatte der Mann wirklich Angst? Hätte er wirklich Angst vor seinem Herrn gehabt? So hätte er schon aus Angst sich gesputet und versucht, wenigstens einige Zinsen zu ergaunern. Nein, der Ton macht deutlich, wie er mit dem Herrn spricht, dass er gar keine Gottesfurcht kennt. Und das ist das Übel. Salomo hat recht, wenn er sagt, dass eigentlich die Hauptsumme aller Lehre darin mündet, fürchtet Gott und haltet seine Gebote. Dieser Mann hatte keine Furcht vor Gott, ihr Lieben. Dieser Mann hatte Angst vor den Menschen. Was werden Sie denken? Du dummer Kerl, hast doch schon genug in diesem Leben Mühe und im Schweiße deines Angesichts dein Brot zu verdienen. Und jetzt fängst du auch noch an, so fromm zu werden. Und jetzt fängst du auch noch an, für Gott zu arbeiten. Und jetzt gehst du ins Extrem und gibst dir vielleicht sogar das eine oder andere auf, um wirklich Frucht zu bringen im Ewigen, fürs ewige Leben, für das Reich Gottes. Ja, er fürchtete den Menschen. Und wenn ich aus unserer Arbeit ein bisschen plaudern darf, wenn sich da die Leute bei uns bewerben, ist es nicht selten, dass sie eigentlich diese Furcht überwinden mussten. Weil ihre Freunde, ihre Angehörigen, oft Eltern und Geschwister und nicht selten Gläubige, sie daran hindern und sagen, ist doch gut, mach doch hier ein bisschen in der Kirche mit, das reicht doch. Doch nicht so extrem. Und er müsste antworten und sagen, aber ich habe 5 Zentner bekommen, die muss ich doch mächtig einsetzen. Ach du dummer Kerl, wie kannst du sowas machen? Das kann doch Gott nicht fordern. Das ist doch eigentlich unfair von Gott, jetzt dein hartes Leben auch noch damit zu belasten, dass du dich für Gott einsetzt. Reden wir so? Denken wir manchmal so? Dass wir uns davor fürchten, unsere Gaben für Gott einzusetzen, weil wir meinen, damit noch eine Extralast zu haben, von der wir ja letztlich gar nichts haben. Du erntest, wo du nicht gesät hast. Ihr Lieben, Jesus entlarvt den Mann mit einem vernichtenden Urteil. Du bist ein böser und fauler Knecht. Du bist ein böser und fauler Knecht. Warum böse? Böse, weil sie wussten und weil der wusste, dass es Gott ist. Und haben ihn nicht gepriesen, so steht es im Römerbrief, als ein Gott. Noch ihm gedankt, sondern haben sich dem Nichtigen, dem Geringen zugewandt. Und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Wie finster muss es in dieser Seele ausgesehen haben, einer Seele, die es wagt, dem einzig Guten, der nur Gutes tun kann, weil er absolut gut ist, vorzuwerfen, dass er hart, gemein, unfair und vermessen ist. Es ist für mich immer erschreckend zu sehen, wie da auch oft eine Tendenz unter uns kursiert, wir könnten uns so einfach vor Gott schnodderig hinstellen und ihm die Meinung sagen. Oh, wir tun es manchmal. Aber wir sollten von Hiob lernen, der dann seine Hand auf den Mund legt, sagt, wie töricht habe ich geredet, wie habe ich es gewagt. Gott fordert die Menschen auf und sagt, kommt, rechtet mit mir. Das sagt er auch zum Hiob. Aber der Hiob ist bescheiden, er sagt, wehe mir, ich habe schon einmal dumm geredet. Es wird sogar manchmal ermuntert in manchen Gruppen und Kreisen, dass man so richtig Gott den Marsch blasen sollte. Er weiß ja, wie es uns ums Herz ist. Ja, das weiß er. Aber trotzdem haben wir nicht das Recht, ihm, dem einzig Guten, das vorzuwerfen, was er gar nicht sein kann, was wider seinen Charakter ist. Er ist gut, der einzig Gute. Wollen wir ihm Böses unterstellen? Und dann sagt er, Jesus sagt, dieser Mann ist faul, weil der Einsatz von Talenten eigentlich immer mit Hingabe und Fleiß etwas zu tun hat. Und die Sünde der Faulheit wird meist wie ein Kavaliersdelikt bei uns angesehen. Eigentlich gar nicht so richtig als Sünde angesehen. Jesus aber macht darauf aufmerksam, dass es für den Begabten nicht reicht, begabt zu sein, sondern seine Gaben unter die Zucht und Disziplin zu bringen, damit mehr Frucht entsteht zu seiner Ehre. Ja, wir dürfen nochmal zurücksehen. Vers 14 sagt, dass er uns alle seine Habe anvertraut hat. Hier möchte ich pausieren. Hier möchte ich noch einmal Ihre Gedanken sammeln. Er hat uns seine ganzen Habe anvertraut. Anvertraut. Er vertraut uns, dass diese Gaben zu seiner Ehre und zum Wohl eingesetzt werden. Dass das Ziel, das er verfolgt, Menschen selig zu machen und zu retten, nicht aufgegeben wird. Wissen Sie, was der himmlische Vater Ihnen anvertraut hat? Er hat uns das Leben seines Sohnes anvertraut. Und dieses Leben ist nie Privatbesitz, sondern es ist uns gegeben, damit wir es mit anderen teilen. Der Herr wird gewiss wiederkommen und uns fragen, was habt ihr mit meinem Sohn gemacht? Mein Freund Hans-Joachim Eckstein damals in jungen Jahren einer seiner ersten Lieder mit mir sang. Mit guten Werken und gespendetem Geld wird mancher versuchen zu bestehen am Ende der Welt. Doch wirst du am Ende nur das eine gefragt, was hast du mit meinem Sohn gemacht? Was haben wir mit Jesus gemacht? Vielleicht haben wir ihn zum Thema gemacht. Zum Inhalt des Gottesdienstes am Sonntagmorgen. Als unser Seligsprecher. Vielleicht sogar zum Superstar. Zum Vorbild. Zu einem Heiligen. Unanrührbar. Nein, ihr Lieben. Er ist der Retter. Und als Retter will er arbeiten. Und als Retter will er unter die Menschen. Und er hat uns die Gaben gegeben, in unterschiedlichster Weise dazu beizutragen, dass dieser Retter unter die Menschen gebracht wird. Nur darum geht es. Der Jesus sagte, muss ich nicht sein, in denen es meines Vaters ist, muss ich nicht seine Geschäfte treiben, muss ich nicht einsteigen in sein Business? Und mein Geschäft ist zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Und Jesus sagt, größere Wunder werdet ihr tun. Was meint er denn damit? Er spricht davon, dass seine Jünger die ihnen gegebenen Zentner zu seiner Ehre einsetzen und erstaunlicherweise mehr Erfolg haben werden, als er hatte. Und das kann man nachlesen in der Apostelgeschichte. Und das können Sie in der Kirchengeschichte nachlesen. Das können Sie heute erfahren, wenn das Wort Gottes sich ausbreitet und in manchen Ländern aber Tausende an einem Tag zum Glauben kommen. Was wissen die Menschen um uns herum von Jesus? Nur in seinem Namen ist Heil und ewiges Leben. Uns ist dieses Geheimnis anvertraut, dass wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn hat, der hat das Leben nicht. Und solange es noch irgendwo in der Welt einen verlorenen Menschen gibt, und es gibt viele davon, und wir in der Lage sind, diesen zu finden und zu erreichen, solange gilt Gottes Wort, geht hin in alle Welt und machet Menschen zu meinen Jüngern. Ihr habt die göttliche Vollmacht und ihr habt, davon ist hier die Rede, die himmlische Ausrüstung. Was wartet ihr noch? Geht. Lasst uns die Zentner ausgraben, ihr Lieben, und einsetzen. Lasst uns nicht schuldig werden an den Menschen, denen wir diesen Reichtum Christi sonst vorenthalten würden. Lasst uns nicht schuldig werden, diese vom Herrn erhaltenen Reichtümer in die eigene Tasche zu stecken. Lasst uns zur Freude des Herrn beitragen. Lasst uns gehen und lasst uns geben. Zum Schluss die Losung von heute. Sie passt. Im 1. Mose 26, 2 bis 4 steht: Der Herr sprach zu Isaak: Durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Das, was in dem Geschlecht Isaaks nicht vollendet wurde, sondern in Jesus seinen Anfang hat, das soll durch das Geschlecht der Gläubigen zu Ende geführt werden. Und Jesus sagt, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis ich wiederkomme. Wir sind dieses Geschlecht, das mit seinen Gaben das Reich Gottes baut, zu seiner Ehre. Amen. So wollen wir das Lied 609 singen, alle 6 Verse, dass du mich einstimmen lässt in deinen Jubel, o Herr, deine Engel und himmlischen Heere. 609, Vers 1 bis 6. Wir wollen uns zum Gebet erheben. Herr, auch das ist deine Gabe. Und das ist ein Geschenk von dir, der manchmal schwer wiegt in unserem Leben wie ein Zentner, dass wir herausgerufen sind, diese Gabe der Fürbitte einzusetzen. Es ist an jeden gegeben, dass wir für uns selbst beten. Aber Herr, es braucht deines inneren Drängens, dass wir über unseren eigenen Tellerrand hinwegsehen und die Nöte in dieser Welt sehen, in unserer Gemeinde, in unseren Freunden, in der Verwandtschaft. Dass wir Menschen, die wir lieb haben, vor dich bringen. Und das tun wir in dieser Stille. Wir beten besonders, dass diejenigen, die dich nicht kennen, die den Weg zu dir noch nicht gefunden haben, Herr, dass sie zu dir kommen, dass sie dein erlösendes Wort hören, dass sie mit Freuden dich annehmen in ihr Herz und Leben. Wir beten für die unter uns heute Morgen in diesem Gottesdienst, diesen Zugang zu dir nicht haben, die noch nicht vernommen haben, dass du sagst, öffne deine Tür für mich und lass mich einziehen. Dies mit Freuden bejahen, sagen, ja, Herr, komme. Herr, dass das geschehen möchte unter uns und in unserer Mitte. Und wir beten für die, die dieses Evangelium, dank der vielen Gaben, die du ihnen gegeben hast, hinaustragen, die manchmal auch entmutigt werden, die manchmal auch verletzt werden. Herr, dass sie dabei bleiben und diese gute Nachricht des Lebens ausbreiten unter den Menschen, die sonst verloren gehen. Wir danken dir, dass wir dir die Anliegen bringen, die wir ganz persönlich haben, aber auch die Anliegen, Herr Jesus Christus, die uns alle was angeht, dass Glieder unserer Gemeinde und Gemeinschaft krank sind, Schmerzen haben, Schwierigkeiten, keine Perspektive mehr für die Zukunft, tief in Depressionen leben. Herr, wir stehen so ohnmächtig davor, wir können uns oft gar nicht hineindenken, hineinfühlen. Aber wir möchten es. Wir wissen, dass die beste Antwort ist, dass du bei ihnen bist und dass sie dich entdecken in dieser Tiefe. Herr, wir haben dir noch so vieles zu bringen und dürfen das fortsetzen, auch über diesen Gottesdienst hinaus. Und jetzt wollen wir es zusammenfassen mit dem Gebet, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute. Vergib uns unsere Schuld, und wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte noch einmal setzen. Wir wollen miteinander diese Wahrheit, dem Herrn zu dienen, mit Freuden das zu tun, unterstreichen mit dem Lied 631, Vers 1 bis 4 und der letzte Vers 6. 1, 4 bis 4 und 6. Der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen. Thank you. Sie wissen alle Informationen, die Sie brauchen über die Gemeinde und über das, was über den Rand der Gemeinde noch weiter in alle Welt geht. Das liegt alles dort vorne aus und Sie können sich da bedienen. Aber Sie haben auf Ihren Blättern diesen neuen Auszug bekommen unserer Missionare der Gemeinde. Darüber hinaus ist ja das Werk auch noch von christlichen Fachkräften mit 150 Missionaren in 35 Ländern, das ebenfalls von hier so mächtig getragen wird. Aber in besonderer Weise liegen uns diese ca. 20 Mitarbeiter auf dem Herzen. Und damit Sie dafür beten können, haben wir diese Zettel ausgelegt. Und gleichzeitig dürfen Sie Ihr Opfer heute bestimmt sehen für den Dienst dieser treuen Diener. So wollen wir das alles unter seinen Segen stellen und miteinander uns unter diesem Segen verabschieden. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf uns und gebe uns seinen Frieden. Amen.